Lanz und Precht.
Schönen guten Morgen, Richard.
Guten Morgen, Markus.
Wie geht's dir? Hast du noch Urlaub oder bist du schon wieder raus?
Ich bin noch im Urlaub. Ich genieße herrlich. Den Urlaub, genieße tagelanges, monotones am Strand liegen und in die Luft starren, räkel mich im Sand.
Herrlich. Hm. Und du cremst dich ein. Deine Vernunft wird sich vielleicht irgendwann durchsetzen. Es bleibt die Hoffnung für den Rest dieses Sommers. Richard, es ist schön, oder? Sommer, bisschen Urlaub, bisschen Pause. Ich habe eine Zeile für dich. Mit meiner Balalaika bin ich König von Jamaika. Von wem stammt das?
Der große Bata Illich.
Du kennst das.
Ja, ich kenne das, natürlich. Und passend hier zu meinem Urlaub ist, ich habe noch Sand in den Schuhen von Hawaii.
Wer ist das?
Das ist auch Bata Illich. Auch Bata Illich. Ja, ja.
Ja, richtig.
Oder Howard Carpendale, Deine Spuren im Sand.
Deine Spuren im Sand.
Ja.
Die ich gestern noch fand.
Oh,
Schön. Ja. Hello again.
Hello again. Siehst du, das geht mir so durch den Geist beim Monotonen am Strand liegen und auf und ab gehen und so. Mhm.
Ich, weißt du, dass ich tatsächlich Sand und wirklich jetzt ganz profan Sand seit ein paar Tagen irgendwie mit völlig neuen Augen sehe. Ich lese gerade ein Wahnsinnsbuch, Material World, Ed Conway. Weiß nicht, ob du davon gehört hast.
Nee, aber erstmal finde ich das spannend. Während ich einfach so blöd vor mich hinstiere, liest du schwierige Bücher. Nein, ich kenne das Buch natürlich. Bücher. Ist ja sozusagen fast was sowas wie ein moderner Klassiker.
Ehrlich gesagt, ja. Ist ein großartiges Buch. Man denkt irgendwie, was soll das? Geht um Rohstoffe. Und du fängst an zu lesen und du wirst es nicht mehr los. Rohstoffe, Helden der Neuzeit. Beschreibt in diesem Buch 6 Materialien. Sand, Eisen, Salz, Öl, Kupfer und Lithium.
Ja.
Und die sind nicht unbedingt knapp, ja. Sehen auch nicht besonders sexy aus. So beschreibt er das. Und fühlen sie auch nicht so an. Sind als solche auch noch nicht mal besonders wertvoll und trotzdem sind sie die Grundbausteine unserer modernen Welt. Und Conway schreibt, diese Materialien sind sozusagen die unbesungenen Helden der Neuzeit und es ist hohe Zeit, dass wir ihre Geschichte hören und genau das macht er. Und ich wirklich, man denkt, man kann nicht ein Buch über Sand lesen.
Ja, ein großer Erzähler über profane Materialien,
ohne
die unser Leben nicht denkbar wäre.
Ja, also nur mal so ein Eckpunkt, der dich sofort kriegt, ja. Im Jahre 2019, ein paar Jahre her, und wahrscheinlich gilt das auch für das vergangene Jahr und für das Jahr davor. Im Jahr 2019 wurde mehr Material aus der Erdkruste gegraben und gesprengt, als in der gesamten Zeit seit Anbeginn der Menschheit bis ungefähr 1950. Mhm. Das ist irre.
Das ist so eine ähnliche Zahl, wie als wir über die Klimakatastrophe gesprochen haben. Ja, und die Schäden, die wir an der Atmosphäre angerichtet haben, seit dem Buch von Al Gore in den 90ern, sich verdoppelt haben gegenüber dem, was bis dahin sich an CO2-Konzentrationen in der Atmosphäre angesammelt hat.
Genau.
Also wir unterschätzen immer, wie stark der Turbo inzwischen eingeschaltet ist. Und das gilt natürlich auch bei dem unendlichen Hunger nach Rohstoffen.
Ja, absolut. Wir haben ja so Begrifflichkeiten. Ich meine, du bist ja jemand, der sich viel auch so mit Geschichte und der Erde und Geologie und so weiter beschäftigt. Begriffe wie Steinzeit, Bronzezeit, Eisenzeit und so weiter. Ne? Das sind ja Epochen, in denen wir Menschen sozusagen auf eine ganz besondere Weise, wenn man so will, von bestimmten Materialien abhängig waren. Mhm. Und Conway beschreibt das so schön und sagt, diese Materialien haben sich natürlich verändert. Aber die Abhängigkeit ist nicht geringer geworden. Im Gegenteil, sie hat gigantisch zugenommen. Und wenn man sich mal anschaut heute, wie viel Sand und wie viel Gestein wir aus der Erde sprengen, dann könnte man auch sagen, wir stecken immer noch tief in der Steinzeit. Aber es sind noch andere, ne? Stahl, Kupfer. Das hat sich alles vervielfacht in den letzten Jahren.
Wir verbrauchen
Jahren
heute deutlich mehr Eisen als in der Eisenzeit. Ganz klar. Ja, es ist so. Ja. Und wir wälzen mehr Steine um als in der Steinzeit. Und so ist ja auch völlig klar. Also wegen des enormen Anstiegs der Weltbevölkerung.
Mhm, ne? Genau.
Und dann auch des ebenso enormen Wohlstandswachstums.
Richtig.
Und alles das, was wir jetzt in Zukunft vorhaben, also neu und anders und nachhaltiger, E-Mobilität, erneuerbare Energien und so weiter, alles das verbraucht natürlich im gleichen Maße auch Rohstoffe. Na, wir steigen ja nicht aus daraus. Also so der grüne Traum in den 80er Jahren, ne, dass man versucht, so schonender mit der Erde umzugehen, wie ein Indigener, ja, sondern tatsächlich ist es ja so, dass der Hunger nach all dem auch durch eine Energiewende oder so nicht geringer geworden ist.
Ich meine, es gibt eine Zahl, die das so ein bisschen erklärt, gibt viele, aber eine, die so beeindruckend ist. Allein die chinesische Zementindustrie, Zement ist ja besonders energieintensiv und deswegen ja auch immer, ne, ein wichtiger Baustein, wenn es um die Frage geht, ökologische Transformation, wie kriegt man das hin? Die Gewinnung von Zement ist unglaublich energieintensiv. Allein die chinesische Zementindustrie verursacht mehr CO2 als die gesamte Bundesrepublik Deutschland. Das musst du dir auf der Zunge zergehen lassen. So groß ist der Hunger nach diesen Materialien. Und wenn man sich mal überlegt, ne, dass wir, und das macht Conway dann so toll klar, in einem einzigen Jahr haben wir mehr Ressourcen gewonnen, ja, aus der Erde gegraben, gesprengt, wie auch immer, als die Menschheit im allergrößten Teil ihrer Geschichte. Genau. Das ist irre.
Das ist irre. Und da stellt man sich natürlich die großen philosophischen Fragen, ne? Also die Fragen, die man sich ja immer stellt, der Club of Rome sich schon Anfang der 70er Jahre gestellt hat, ja. Wie viel ist denn davon eigentlich da und wie lange reicht das?
Genau.
Ja, und wie viel kann man dann künstlich herstellen oder auf andere Art und Weise gewinnen und was kann man recyceln und so? Aber es ist eine ziemlich schwindelerregende Entwicklung.
Ja, Conway ist ein interessanter Mann, ne? Der ist ein britischer Ökonom, Autor. Und er beschäftigt sich mit diesen Rohstoffen, die Welt im Moment beherrschen. Erstmal ursprünglich angedacht 5, also Sand. Hört man auch immer wieder, dass Sand knapp wird. Ja, das kann man sich nicht vorstellen, wenn man gerade die Füße in selbigem Stecken hat.
Ja, aber viel Sand ist wertlos. Sand ist nicht gleich Sand.
Richtig. Mhm. Das beschreibt er auch. Weil du aus einem großen Teil von Sand kannst du nicht besonders viel machen. Du brauchst ganz bestimmte Eigenschaften von Sand, um dann daraus Baustoffe zu machen und so weiter. Aber Sand, Salz, Eisen, Kupfer, Öl, ne? Das sind sozusagen die 5 Rohstoffe, die die Welt beherrschen. Aber jetzt kommt ein 6. dazu und der wird sie mit verändern, das ist Lithium.
Genau, jetzt musst du ganz vorsichtig sein, weil du sprichst das Lithium aus.
Ja.
Ja, und es gibt eine ganze Reihe klugscheißender Naturwissenschaftler, die dich sofort darauf hinweisen werden, dass jemand, der Lithium sagt, im Ansatz nicht ernst zu nehmen ist, sondern dass es selbstverständlich Lithium heißt, weil es von Lithos, dem Stein, aus dem Griechischen kommt. Aber ich kann dich beruhigen. Nachdem das inzwischen einige hunderttausend Menschen immer falsch ausgesprochen haben, ist der Duden gnädig geworden und du darfst Lithium sagen. Also für all die, die uns jetzt zuhören und denken, wir haben keine Ahnung, weil wir Lithium sagen, man darf Lithium sagen.
Aber du hast natürlich recht, ne? Etymologisch, wie ja der Altgrieche sagt, kommt das aus von Lithos, ne?
Ja,
Stein.
Aber Etymologie wird überschätzt. Ja? Also wie ein Wort ausgesprochen wird, wird langfristig durch seinen Gebrauch bestimmt. Das ist tatsächlich so. Also da kannst du lange sagen, was wie woher kommt. Wenn es 1 Million Mal falsch ausgesprochen worden ist, dann ist die falsche Aussprache in der Welt. Und so ist das jetzt mit Lithium. Und ja, deswegen sagen wir ganz frech einfach weiter Lithium.
Ja, ja, es sagt auch jeder Lithium, ne? Oder? Ich höre selten jemanden, der Lithium sagt.
Ja, der fällt einem doch sofort als Snob auf. Wenn ich jetzt im Podcast durchgängig, du sagst Lithium und ich würde immer Lithium sagen. Ja? Das hat sowas Klugscheißendes, selbst wenn es richtig ist.
Ich fand es so interessant, Conway ist wirklich in diesem Buch und deswegen macht man diese Reise so gerne mit. Er reist in diesem Buch um die Welt, besichtigt Bergwerke, besichtigt Fabriken, ist in der Atacama-Wüste in Nordchile und so weiter und sagt eben, mir geht es da weniger um den Marktwert von Substanzen, ne? Sondern es geht um die Abhängigkeit. Und der fängt dann an zu graben und schreibt dann so schön, und je tiefer ich geschürft habe, ja, und je mehr ich meine Komfortzone der herkömmlichen Wirtschaftswissenschaft sozusagen verlassen habe, desto mehr ist diese Reise zu etwas anderem geworden, nämlich zu einer Geschichte des Staunens. Und genau das ist das, was dieses Buch so liefert. Und wenn man sich mal anschaut, was da gerade passiert, also welchen ungeheuren Appetit wir auf diese Rohstoffe haben, diese Abhängigkeit wächst immer weiter, jedes Jahr um 2-3%. Einen Rückgang auf jeden Fall gibt es in keiner einzigen Kategorie dieser Schätze. Also Sand, Metall, Öl, Kohle geht immer weiter. Und deswegen ist auch dann so interessant zu sehen, wie auch ein Land wie Deutschland, ja, jetzt anfängt in so ein Rattenrennen reinzukommen, um die Frage, wer sichert sich wo, welche Ressourcen, welche Zugänge, ja. Mhm. Dann wird plötzlich auch in Deutschland darüber nachgedacht, lithiumhaltiges Zinnwaldit, glaube ich, ist das im Erzgebirge zum Beispiel abzubauen. Mhm. Ja, es geht immer um Lithium oder Lithium.
Ich glaube im Schwarzwald, ne, wenn man auch Lithium gewinnt.
Ich glaube, gibt dann so neue Extraktionsverfahren und so weiter. Dann stößt du ganz schnell irgendwie, ne, auf Kolonialgeschichte, ja, belgische Kolonialgeschichte zum Beispiel.
Ja, die Belgier, ne, die eine der schlimmsten Kolonialmächte aller Zeiten, die ja den ganzen Kongo unter Kontrolle hatten, allerdings nicht der belgische Staat, ja, sondern das gehörte der Privatschatulle des belgischen Königs Leopold.
Irre, ne?
Und ich habe zwei Bücher über das Thema gelesen. Und da waren auch Fotos drin von zum Beispiel endlos langgezogenen Telegrafenleitungen, an denen Hände und Füße aufgehängt wurden, von massakrierter Bevölkerung. Also die Verbrechen, die Belgier im Kongo begangen haben, die spotten jeglicher Beschreibung. Mhm. Und gleichzeitig war vor allen Dingen die Kautschukgewinnung die Grundlage für die automobile Revolution. Ja, ohne das Gummi, das von dem Kautschuk gewonnen wird in den Kolonien im Kongo, wäre das alles nicht möglich gewesen. Ne? Autos hätten nicht ohne weiteres so schnell fahren können, wenn die weiter da mit ihren alten Rädern da gefahren wären, sondern die brauchten ja halt die Gummireifen und war auch für die Kriegswirtschaft von allergrößter Bedeutung. Mhm. Ja, also das alles, das ist immer so eine Geschichte. Denn auf der einen Seite ist es ein Baustein in der menschlichen Evolution des Fortschritts. Und wenn man ganz genau hinguckt und sich die Rückseite anguckt, dann schaudert es einen und gruselt es einen. Und das ist ja in gewisser Hinsicht auch heute noch beim Rohstoffabbau häufig genug der Fall.
Mhm. Absolut. Ich meine, da sind wir ja auch für dich Weltmeister darin, ne? Wenn es darum geht, sozusagen zu sagen, wir brauchen erst die sauberen Autos, wir haben die sauberen Batterien, wir gehen rein ins Elektrozeitalter und das passiert ja wirklich gerade überall auf der Welt. Mhm. Egal wie sehr wir irgendwie, was ich auch nachvollziehen kann, an Verbrennertechnologie und so weiter hängen, aber wir werden in ein anderes Zeitalter reingehen und wir werden das irgendwie gestalten müssen. Mhm. Und dabei werden wir wieder, sagen wir mal, Umweltsünden, um es mal freundlich zu sagen, begehen, über die wir dann wahrscheinlich in ein paar Jahrzehnten nachdenken und sagen, ach, was haben wir da eigentlich gemacht?
Die führen ja im Augenblick zu diesen Kämpfen, ne, zwischen der Verbrennerfraktion und der E-Auto-Fraktion, wo man immer sagt, wenn man sich die ganze Bilanz anguckt, was ist dann am Ende freundlicher und umweltfreundlicher und so weiter. Also die große Hoffnung gerade bei Lithium, ja, oder Lithium besteht darin, dass wir irgendwann in der Lage sein werden, wirklich flächendeckend Batterien, soweit es geht, zu recyceln. Genau. Weil wenn es nicht gelänge, ich meine, man ist ja schon recht weit da drin, kann das ja zum Teil auch schon, aber wenn man das nicht flächendeckend hinkriegt, dann werden die Lithiumvorräte trotz all den Orten, wo man noch Lithium vermutet, nicht ausreichen, um diesen gigantischen Hunger der Welt nach Lithium zu befriedigen.
Das ist ja diese, hast du dich bestimmt auch schon mit beschäftigt, Richard, oder? Diese Cradle-to-Cradle-Idee.
Ja.
Also von der Wiege zur Wiege, dass du es so sagst, also ein Kreislauf, ne? Die Idee des Kreislaufs.
Genau. Also der Mann, der das hier in Deutschland begründet hat quasi, von dem das auch stammt, das Cradle to Cradle, Michael Braungart, war ein Kollege in Lüneburg und ich war häufiger mit ihm gemeinsam auf Veranstaltungen.
Du kennst den?
Ja, ich kenne den.
Ach Quatsch,
ist doch interessant. Ja, ja, und das ist natürlich ein hochinteressanter Ansatzpunkt, ne, dass er sagt, dass wir eigentlich schon immer, wenn wir was Neues erfinden oder produzieren, uns Gedanken darüber machen, wie wir das irgendwann, wenn wir das nicht mehr brauchen, wie wir das 100% wieder recyceln können. Mhm. Ne, also in eine echte Kreislaufwirtschaft zu schaffen. Das ist seine große Vision und er ist auch ziemlich optimistisch. Er denkt, dass es schon mit ziemlich vielen Dingen geht, aber er betrauert natürlich auch, dass wir das in den allermeisten Fragen nicht ernsthaft tun.
Aber was ich so interessant, ich habe ein Interview mit ihm gelesen, wo er sagt, wir müssen an anderen zeitlichen Dimensionen denken. Ne? Der hat das, glaube ich, in den 90ern vorgestellt, diese Idee, konsequente Kreislaufwirtschaft. Und wird dann gefragt in diesem Gespräch, hast du denn Hoffnung, dass das irgendwann funktioniert? Weil jetzt sind 30 Jahre vergangen und im Grunde sind wir noch nicht besonders weit. Die Frage war, ob er darüber enttäuscht ist. Und er sagte, nein, ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass das zu meinen Lebzeiten passiert. Und weist dann darauf hin, dass zwischen der Erfindung des Mobiltelefons Und dem Moment, in dem wir das Ding dann wirklich alle massentauglich in den Händen halten, sind ungefähr 65 Jahre vergangen. Mhm. Und wenn man sich sozusagen diese zeitliche Dimension, diese Horizonte mal anschaut, wird man natürlich ein bisschen bescheidener. Er sagt aber auch, es gibt weltweit inzwischen, ich glaube, fast 20.000 Cradle-to-Cradle-Produkte, wo das sozusagen gemacht wird. Und es gibt Good Baby, kannte ich nicht, es ist der größte Kindersachenhersteller der Welt, sitzt in China. Die haben Completo auf Cradle-to-Cradle umgestellt. Mhm. Also kein Abfall. Und Braungart, darüber habt ihr wahrscheinlich häufiger diskutiert, sagt ja, es gibt ja im Prinzip sowieso gar keinen Abfall. Ja, alles ist Nährstoff und ist irgendwie biologisch oder technisch nützlich.
Genau, für den Ökologen gibt es keinen Abfall, ja, so wie es für den Botaniker kein Unkraut gibt.
Ja,
ja.
Spannend.
Ja, also mein Vater, der auch leidenschaftlicher Botaniker war, immer erklärt, es gibt kein Unkraut. Ne? Alles ganz viele faszinierende Spezies. Und was wir für Unkraut halten, sind dann irgendwie Storchschnabelgewächse oder Knöteriche oder Hahnfußgewächse und. Und genauso denkt natürlich auch der Ökologe. Ja, alles und vor allen Dingen auch der Chemiker. Ne? Alles sind aus chemischen Substanzen zusammengesetzte Produkte, die man im Prinzip ja in diese wieder auflösen kann. Das geht natürlich nicht bei allem und in vielen ist das auch ausgesprochen schwierig. Ne? Es gibt viele Industrien, wo Cradle to Cradle im Augenblick überhaupt nicht in Sicht ist. Aber richtig ist natürlich, dass man das alles, was möglich ist, machen muss. Und das ist immer noch zu langsam passiert.
Ja, und was er auch beschreibt, und irgendwie, glaube ich, wird da sozusagen ein psychologisches Momentum auch ausgenutzt. Als Endverbraucher, ne, leuchtet es mir irgendwie ein, dass das teurer sein müsste. So nach dem Motto, das muss man alles wieder auseinandernehmen und da muss man es wieder neu einschmelzen oder wie auch immer. Auf jeden Fall ist das teuer. Er sagt aber, und das fand ich faszinierend, dass diese Kreislaufprodukte im Moment noch meistens teurer sind, liegt in Wahrheit nur daran, dass sich die Hersteller eigentlich die Entwicklungskosten ganz, ganz schnell wieder zurückholen wollen. Und er sagt, das Zweite ist dieses psychologische Ding, man haut dann so einen Ökozuschlag drauf, so nach dem Motto, die Leute sind auch bereit, es zu bezahlen, weil es besonders umweltfreundlich ist. Und Braungart sagt, es ist eigentlich eine Gemeinheit, denn eigentlich sind Cradle-to-Cradle-Produkte strukturell ungefähr 20% günstiger als herkömmliche Produkte.
Ja, natürlich sind die günstiger, weil ich meine, die ganze Entsorgung des Abfalls, ja, und die ganzen Probleme, die der Abfall bereitet, werden ja nicht eingepreist in das Produkt. Das ist das, ich hatte das in der Sendung über den Klimawandel schon mal zitiert. Es stammt ursprünglich von Nico Pech, ja, also einem sehr, sehr konsequenten Ökologen, der gesagt hat, immer wo Innovation ist, muss auch Exnovation sein. Ja, man muss die Innovationen auch wieder aus der Welt schaffen. Oder wie Michael Braungart sagen würde, man muss sie wieder verwerten.
Genau.
Und wir denken darüber nach, wie hoch sind die Kosten der Wiederverwertung. Aber wir denken nie darüber nach, wie hoch sind die Kosten, die Entsorgung und Anreicherung dieser anderen Stoffe eigentlich tatsächlich verursacht. Und die finden sich halt im Preis nicht wieder. Das Cradle-to-Cradle-Prinzip findet sich im Preis wieder, ja, aber der Abfall der anderen Produkte, der findet sich im Preis nicht wieder. Und das ist natürlich auch eine Frage des Gesetzgebers, der Steuerpolitik und so weiter. Ne? Da müsste man eine andere Politik machen, die Cradle-to-Cradle viel mehr fördert und die Exnovationskosten, also die Entsorgungskosten, in die Produkte stärker mit einpreist. Dann hätten die ökologischeren Produkte ein viel besseres Standing auf dem Markt.
Mhm. Ich fand einen Gedanken daran so faszinierend, den Braungart da äußert, der sagt, es gibt noch einen anderen Grund, warum Cradle-to-Cradle, ja, Produkte günstiger sind, weil du sozusagen nur die Nutzung eines Produktes in Wahrheit verkaufst. Also du verkaufst dann als Hersteller von Büromöbel nicht den Stuhl, sondern du verkaufst sozusagen 10 Jahre gesundes Sitzen. Mhm. Das ist interessant. Oder wenn du ein Windrad herstellst und dann wieder recycelst, dann verkaufst du die Nutzung dieses Windrades für 20 Jahre. Mhm. Und die Materialien, die du wiederverwendest und all das führt dann dazu, dass das Windrad in Wahrheit 60.000 Euro billiger wird. Mhm. Das ist ein faszinierender Gedanke.
Absolut. Absolut. Aber nicht konsequent genug bisher verfolgt. Ich erinnere mich, ich glaube in den 70er Jahren kam das Thema Recycling in Deutschland auf. So Mitte, Ende der 70er Jahre. Ich erinnere mich daran, die Titanic hat damals ein Cover gemacht, da war ein blecherner Jesus am Kreuz und darunter stand, ich war eine Dose. Das war die Antwort darauf, dass es irgendwelche anderen Produkte gab, wo eben klar gemacht wurde, was man aus etwas machen kann. Ich weiß, dass sich die Kirche damals massiv darüber aufgeregt hat.
Kann mir vorstellen. Ja. Mhm. Wie zynisch, wie zynisch. Aber das ist auch alles eben Meinungsfreiheit, ja? Und das
ist durch unsere Verfassung gedeckt.
Die Frage der Rohstoffe, um nochmal darauf zurückzukommen, Richard, ne? Dieses Buch liefert unter anderem das berühmte Bleistiftbeispiel. Ein Essay von Leonard Reed, glaube ich, amerikanischer Wirtschaftswissenschaftler, der Ende der 50er einen berühmt gewordenen Aufsatz geschrieben hat mit dem Titel »Ich, der Bleistift«. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Ich kannte das nicht. Und ich meine, so ein Bleistift ist ja was völlig Banales und unsere Kinder benutzen ihn jeden Tag und so weiter. Und man denkt ja, wenn man so einen Bleistift in die Hand nimmt, ehrlich keine Sekunde darüber nach, was das eigentlich wirklich ist. Und in diesem Essay wird das sozusagen beschrieben aus der Sicht des Bleistifts. Und ich lese dir das mal vor. Das ist ein kurzer Text, aber es ist sehr, sehr interessant. Er sagt, ich bin ein Bleistift, ein gewöhnlicher, hölzerner Stift, wie ihn alle jungen Mädchen, Erwachsene kennen, wenn sie lesen und schreiben können. Und doch weiß nicht eine einzige Person auf dem Boden dieser Erde, wie ich wirklich hergestellt werde. Das Holz stammt von Zedern, die im Westen Amerikas wachsen. Sie werden mit Stahl zersägt, der in Hochöfen hergestellt und in Fabriken geformt wird. Das Holz wird zu Brettchen verarbeitet, wird getrocknet und gefärbt und noch einmal getrocknet und dann werden die Brettchen ausgehöhlt und verklebt. Das Blei in der Mitte des Bleistifts ist Graphit, das in Sri Lanka abgebaut und veredelt und mit Ton aus dem Mississippi vermischt wird. Dann kommen Chemikalien dazu, die aus tierischem Fett und Schwefelsäure hergestellt werden. Das Holz und der Kern des Bleistifts werden mit Lack überzogen, der aus Rizinusöl erzeugt wird und das wiederum bezieht man aus Rizinusbohnen. Beschriftet wird er mit Harz und am unteren Ende wird er mit Messing abgedeckt, das aus Kupfer und Zink gemacht wird, die auf der anderen Seite der Welt abgebaut werden. Der Radiergummi wiederum besteht aus Rapsöl aus Indonesien und vielen anderen Chemikalien von Schwefelchlorid bis Cadmiumsulfid. Und das alles für so etwas Einfaches wie einen Bleistift. Aber von den Herstellern, die diese ganzen Bestandteile bearbeiten, über die Spediteure, die die verschiedenen Teile transportieren, bis hin zu den Beschäftigten in den Kraftwerken, die für diese verschiedenen Prozesse die Energie liefern, haben Millionen Menschen bei meiner Erschaffung die Hand im Spiel und jeder von ihnen weiß nur sehr, sehr wenig über die anderen.
Und das ein Text schon aus den 50er Jahren.
Ja, Ende, ich glaube 58. Ja,
als wir noch gar nicht groß über Globalisierung geredet haben.
Richtig.
Ja, aber sie schon längst da war.
Exakt. Ja. Aber spannend, oder?
Ist irre. Also wenn man jetzt in der Oberstufe einen Aufsatz schreiben lassen würde und sagen, was glaubt ihr, wie viele Bestandteile sind in einem Bleistift, wie viele Länder sind da involviert, was braucht man alles dazu? Ich glaube, niemand käme auf dieses komplizierte Gespinst an Produkten, die man alle braucht, einfach nur um einen einfachen Bleistift herzustellen. Ja, bei einem Smartphone sähe das Ganze wahrscheinlich noch sehr, sehr viel wilder aus.
Ja, das ist genau der Punkt, wenn du jetzt mal überlegst, ne? Was da alles drin ist, das kann man sich nicht vorstellen. Und das ist auch der Grund, warum wir uns im Moment, ich lese immer wieder über Franziska Brandner, das ist eine Grünen-Politikerin, Staatssekretärin im Bundeswirtschaftsministerium unter Robert Habeck, die gerade wirklich atemlos und pausenlos um die Welt reist, um die Abhängigkeit der deutschen Industrie, insbesondere von China, zu reduzieren.
Genau, und fühlt sich dabei wie in dem Märchen vom Hasen und vom
und
Igel.
Und dem Igel, genau. Mhm. Genau.
Das ist so. Es gibt ja keine unberührten Teile der Welt mehr. Mhm. Na, also überall hat da schon jemand sein Fähnchen aufgepflanzt. Na, insbesondere in Afrika und Südamerika. Und ganz häufig ist es ein rotes Fähnchen. Mhm. Also die Chinesen sind eigentlich immer schon da gewesen, wo die Deutschen jetzt klingeln.
Ja, das ist sozusagen der Versuch, die deutsche Wirtschaft zu retten und nebenbei auch die Karriere von Robert Habeck, würde ich sagen. Mhm. Weil wenn das nicht gelingt, dann haben wir ein echtes Problem.
Ja, vor allen Dingen, wenn wir sehen, was haben wir denn in den letzten Jahrzehnten geschlafen, dass wir das erst, also wir haben es immer schon gemacht, aber dass wir die Anstrengungen erst jetzt intensivieren. Also wieso lange haben wir eigentlich tatenlos zugesehen, ja, in so vielen Jahrzehnten, wie das Fell des Bären verteilt wurde. Mhm. Also darauf hat mir noch nie jemand eine richtig gute Antwort gegeben.
Nee,
ja, also die Ressourcen für die deutsche Wirtschaft zu sichern, muss ja eigentlich immer ein elementares Interesse gewesen sein. Und natürlich gab es da im Wirtschaftsministerium auch schon vor Frau Brandner Leute, die dafür zuständig waren.
Klar.
Aber wie kann das denn eigentlich sein, dass wir uns da jetzt immer hinten anstellen müssen und dass wir bei vielen innovativen Produkten und bei vielen Rohstoffen, die wir dafür brauchen, dass wir uns da so unglaublich spät angestellt haben? Hast du da irgendeine Ahnung von, woran das liegt?
Ich bin mir gar nicht sicher, ob die These so stimmt, dass wir da so spät dran sind und dass wir uns überall hinten angestellt haben. Mein Gefühl war immer, wenn ich so in der Welt unterwegs war, die Deutschen wussten schon immer sehr genau, wo es lang geht und haben es einfach dann auf ihre sehr freundliche Art und Weise, meistens mit Geld, gelöst. Ja, treten da nicht so aggressiv auf. Das ist auch einer der Gründe, glaube ich, warum es immer von Vorteil ist. Also ich reise ja gelegentlich dann, wenn ich unterwegs bin, mit zwei Pässen. Ich habe einen italienischen und einen deutschen dabei. Und wenn es dann darum geht, irgendwie zu sagen, wer man ist, dann hole ich immer den deutschen Pass raus. Und nicht, weil ich den italienischen nicht mag.
Und den italienischen, wenn du Frauen kennenlernst? Oder wofür ist dir gut?
Du bist wirklich...
Nee, aber wofür brauchst du den italienischen Pass?
Ne, der ist Teil meiner Identität, okay. Weißt du, ich will den nicht abgeben, schlicht und ergreifend, ja, das ist das Land, in dem ich lebe, okay. und aufgewachsen bin und so weiter und das mir was bedeutet, aber der deutsche Pass ist sozusagen so ein Türöffner, ja, Deutschland hat ein sehr gutes Image, klar, in der Welt, immer gehabt,
ja.
Und ich weiß noch, wir waren vor vielen Jahren mal in der Mongolei unterwegs und wenn du in Ulaanbaatar so spät abends im Winter zum Beispiel, da hast du dann draußen -35, -40 Grad und die Luft riecht entsetzlich, wenn du einatmest, brennt es richtig in der Lunge, weil die Kohlekraftwerke wirklich mit in der Stadt stehen. Also das ist eine Art von Umweltverschmutzung, die können wir uns irgendwie gar nicht so vorstellen. Und dann fliegst du weiter, da so Richtung Altai-Gebirge und so weiter, ne, Nähe Kasachstan. Da haben wir damals diese mongolischen Adlerjäger besucht.
Ja, Wölfe jagen, ne, mit Adlern.
Ja, Füchse jagen. Das fasziniert mich bis heute. Ich habe unglaublich schöne Bilder davon, wie diese Mongolen mit diesen Adlern auf dem Arm, ja, mit diesen wilden Pferden dann da losreiten. Und dann reiten sie hoch auf so eine Anhöhe, das ist eine gigantische Geröllwüste, klirrende Kälte, da waren damals -40 Grad. Und ich habe bei denen dort übernachtet und war sehr, sehr schön. Wir haben dann abends da gekocht und irgendwann wurde dann etwas serviert, von dem ich nicht so wusste, was es ist. Und dann sagten die, es ist ein Schafsauge und Gäste essen auch das Schafsauge. Und ich dachte, wow, das Auge isst man mit.
Ja, das Auge, ja, isst man mit, genau. Hast du es gemacht? Hast du deine Dschungelcamp-Prüfung da bestanden?
Ich habe es natürlich gemacht. Hinterher natürlich ordentlich mit Wodicka runtergespült und die hatten so einen Spaß. Wir haben so gelacht. Ich war da ganz alleine.
Wir haben bestimmt darüber gelacht, weil die Augen gar nicht essen.
Ja, genau. Natürlich, weil er trotzdem.
Dich da in die Falle gelockt haben und sagen, du kannst jetzt hier den Sitten des Landes, das du bereist, nicht widersprechen.
Das stimmt, aber es war eine der schönsten Erfahrungen meines Lebens. Und es hat mich damals sehr beeindruckt, wie diese Leute einer solchen Umgebung, ja, einer so lebensfeindlichen Umgebung dann doch eine Existenz abtrotzen. Und das war auch in deren Augen ein sehr, sehr freies, ein einfaches, aber sehr, sehr freies und durchaus auch gutes Leben. Und ich weiß noch, ich habe die
Hausherrin damals... Aber ich frage mich gerade, warum erzählst du mir die Geschichte? Weil du mir damit erklären willst, warum in deinem Auto ein Fuchsschwanz hängt? Oder als zweites, weil du mir sagen willst, ja, Frau Brandner muss gar nicht durch die ganze Welt reisen. So. Man braucht doch eigentlich nur so bescheiden leben wie ein Mongole. Ja, und das ganze Problem wäre aufgelöst.
Ja. Das wäre die Alternative, Richard, da hast du den Punkt. Aber das andere ist, was dann faszinierend ist, wenn du dann in einer nahegelegenen Stadt in die örtliche Bar gehst, dann hörst du plötzlich Menschen und Stimmen aus der ganzen Welt. Insbesondere Kanadier, Australier, Amerikaner, die sind alle da, Chinesen. Und da geht es um Bodenschätze, da geht es um den Abbau von Mineralien und so weiter und so weiter. Das ist der Grund, warum die alle da sind. Die einzige Sprache, die ich nicht gehört habe, war Deutsch. Mhm. Und deswegen hast du einen Punkt, wenn du sagst, wir sind da immer so ein bisschen zurückhaltender, aber die anderen haben ihre Claims da sehr, sehr hart schon damals hart abgesteckt.
Ja, wir sind ja nicht einfach so zurückhaltend, weil wir so nett sind. Also ich meine, es macht doch sicherlich einen Unterschied, ob du als Gesandter einer Volkswirtschaft kommst, die 1,4 Milliarden Menschen hat, mhm, oder 80 Millionen. Genau. Also allein die Stückzahlen, die du abnimmst. Ja, ich denke mal, das ist, wir kommen ja daher wie so ein kleiner Bauchladen im Vergleich zu einem Großunternehmen. Ja, allein schon von der Menge. Also ich denke, das hat natürlich eine ganz andere Wucht, ne, wenn man aus China kommt oder wenn man aus Indien kommt oder so. Könnte ich mir jedenfalls auch vorstellen, dass es ein Argument ist.
Ja, mit Sicherheit.
Und es könnte ich mir vorstellen, dass wir einfach, und das ist, denke ich, mein Faktum, das Digitalzeitalter mindestens zur Hälfte verschlafen haben. Dass wir also die Vorstellung dessen, was wir jetzt an Rohstoffen heute benötigen, dass wir das vor 20 Jahren falsch eingeschätzt haben. Mhm. Das glaube ich schon.
Ich meine, das beschreibt Conway auch in seinem Buch, ne? Es ist so irre, wenn du dir nur mal einen einzigen kritischen Rohstoff anguckst, Kupfer, ja. Kupfer steckt in unglaublich vielen Produkten, ja, von der Waschmaschine bis hin zum Elektromotor fürs Auto und so weiter, bis hin zum Transformator im Umspannwerk. Es ist überall Kupfer drin. Fast 2 Millionen Erwerbstätige in Deutschland hängen davon ab, dass Kupfer günstig verfügbar ist. Und erzielen nur mit Produkten, ja, die in irgendeiner Beziehung zu Kupfer stehen, eine Wertschöpfung von über 200 Milliarden Euro jedes Jahr. So wichtig ist Kupfer.
Genau, ganz, ganz heiße Spekulationsware, ne?
Ist es, ja. Kupferpreis
ist ein absoluter Spekulationspreis.
Richtig.
Ja, wegen seiner absoluten Notwendigkeit und Unverzichtbarkeit.
Ja. Mhm.
Und auch hier die Frage, ne, werden wir zukünftig genug Kupfer haben für einen stetig wachsenden, richtig, Bedarf?
Genau, das ist der Punkt, um den es geht. Deswegen geht der Börsenpreis für Kupfer explodiert geradezu.
Ja, im Moment. Also kein einziges elektrisches Gerät, ja, das ohne Kupfer auskommt. Ja, ob das das Handy ist, ob es unsere Klimaanlagen sind. Also ich bin mal gespannt, ob wir nicht irgendwann auch sogar die ersten Kupferkriege oder Ähnliches erleben werden.
Möglicherweise, wenn man sich auch zum Beispiel Eisenerz anguckt. Wir haben vor ein paar Jahren in Schwedisch-Lappland gedreht. Bei den Sami, wenn du dir das anschaust, in Kiruna zum Beispiel, diese gigantische Eisenmine dort, Eisenerzmine, das ist Wahnsinn. Da liegst du nachts in deinem Hotel und morgens um 2 macht's Kavum. Und dann zittert irgendwie die ganze Stadt und dann zittert auch das Zimmer, in dem du gerade versuchst zu schlafen. Das ist der Moment, in dem sehr, sehr wenige Leute nur in dieser Mine drin sind und dann werden da Tonnen von Eisenerz rausgesprengt, jede Nacht, und dann dort abgebaut. Mittlerweile ist auch klar, dass diese Mine, ja, die zieht sich sozusagen unter der Stadt hindurch. Das Ganze passiert in ungefähr, ich glaube, 1000 Meter Tiefe. Und mittlerweile ist klar, Kiruna, diese kleine Stadt da im Polarkreis, die muss weichen, die werden umziehen müssen. Da gibt es eine alte Kirche, um die es dann auch viel Diskussion und Debatten gibt und so weiter. Mhm. Und das ist eben auch, ne, du siehst, was das macht. Du siehst, wie hungrig wir sind nach diesem Eisenerz. Und wenn du dann sozusagen mit dem Finger drauf zeigst und sagst, du, pass auf, also das ist jetzt aber nicht so schön, was ihr hier mit der Natur macht, ihr vorbildlichen Schweden, dann sagen die, ja, na gut, also aber ihr wollt doch eure deutschen Autos produzieren. Und genau da geht dieses Eisenerz dann hin. Ne, das ist im Wesentlichen für die deutsche Autoindustrie. Ohne dieses Eisenerz weiß ich nicht, wie weit wir noch kommen würden. Also wenn du da einmal mit dem Finger auf jemanden zeigst, zeigen aber sehr schnell 10 Finger auf dich zurück.
Aber auch die berühmte Lithiumgewinnung in Bolivien oder in Chile oder sowas, wenn du dir das da anguckst. Mhm. Ich bin ja im Norden Argentiniens an der Grenze zu Bolivien gewesen. Ja, in dieser Puna-Ebene, das ist so eine riesige Ebene, die sich da von Chile über Argentinien bis nach Bolivien zieht, dieses Hochland, wo etwa 2/3 der Lithiumvorkommen der Welt vermutet werden. Ja, wo also diese Salzseen sind, aus denen das Lithium gewonnen wird. Mhm. Der Boom ist ausgebrochen da eben im Norden Argentiniens und in Bolivien. Und das verbraucht sehr, sehr große Mengen an Wasser. Ja, mhm. Die Gegner argumentieren immer damit, Avocados brauchen auch viel Wasser und Jeanshosen brauchen auch viel Wasser. Das ist schon alles richtig. Aber dieses hier findet an einem der trockensten Stellen der Welt statt. Ja, also das Wasser, das da verloren geht, das geht in einem Trockengebiet verloren. Das ist nicht ganz genau das Gleiche. Du kannst jetzt nicht einfach nur sagen, wenn in Neuguinea Wasser verloren geht, ist das dasselbe, als wenn das irgendwo in einer Hochwüste verloren geht. Das macht einen ganz großen Unterschied für die Ökosysteme. Und der giftige Staub, ja, der sich auf die Felder der Indigenen da legt, ist ebenfalls ein ganz großes Problem.
Mhm. Kannst du mir vorstellen.
Ja, deswegen muss man sagen, das habe ich auch vorhin schon mal gesagt, ich zähle den Countdown, ja, bis wir nirgendwo mehr Lithium abbauen müssen, da sind wir weit von entfernt, dass wir alle unsere Batterien vollständig recyceln können. Und da aber der Hunger insgesamt nach Batterien, ja nicht nur für Autos, naja, aber für alles, wo Batterien drin sind, natürlich wächst und wächst und wächst und wächst, sind auf jeden Fall auch Naturkatastrophen programmiert. Ich kann mir das gar nicht anders vorstellen. Also ich denke, dass die gleichen Sachen, die wir vorher für andere Produkte gebraucht haben, wofür wir Eisen aus der Erde geholt haben und Kupfer gewonnen haben und Erzminen und alles, was wir hatten, mit all den Naturzerstörungen für Gold, ja, auch riesige Naturzerstörungen, und die menschlichen Schicksale, die da dran hängen, Kobaltgewinnung und Koltangewinnung, Goldgewinnung, Platingewinnung, das hört alles nicht auf. Mhm. Und auch die Umweltschäden hören nicht auf.
Mhm. Ja, so ein Conway beschreibt das so als weißen Goldrausch, ja. Und er sagt, wenn ich dieses Buch vor ein paar Jahrzehnten geschrieben hätte, dann hätte es Lithium nicht mal in die engere Auswahl geschafft. Aber heute ist es wirklich unter den 6 unentbehrlichsten Substanzen überhaupt auf der Welt. Mir war das nicht so klar. Wir nehmen das Wort so oft in den Mund, ob richtig oder falsch ausgesprochen. Aber er beschreibt das so, er sagt, das ist ein magisches Metall. Ja, das ist eines der 3 Urelemente, die beim Urknall entstanden sind, neben Wasserstoff
Helium.
Und Helium. Ja. Ne? Genau. Und besitzt halt eine einzigartige Kombination. Also ganz geringes Gewicht, hohe Leitfähigkeit und elektrochemische Leistung. Ja, ist kein anderes Metall kann Energie so gut speichern. Offenbar ist so leicht, wusste ich nicht, dass es auf Öl schwimmt. Mhm. Ja, so weich, dass du es mit einem Küchenmesser durchschneiden kannst und so reaktionsfähig, dass es zischt und knallt, wenn es in irgendeiner Form mit Wasser oder Luft in Berührung kommt. Und er beschreibt eben auch, was daraus folgt in unserer Welt, dass sozusagen auf die Ölstaaten jetzt Elektrostaaten folgen. Ne? Mhm. So wie Saudi-Arabien oder Russland klassische Ölstaaten waren, lässt jetzt das Batteriezeitalter eine ganz neue Gruppe entstehen. Mhm. Elektrostaaten, Länder wie Chile, Argentinien hast du gerade schon erwähnt.
Genau, und Australien, was also da nie auftaucht.
Was interessant ist, was Conway sagt, dass diesmal 3 Dinge anders sind. Er sagt, wir bewegen uns jetzt das erste Mal auf der Energieleiter, so nennt das, glaube ich, nicht aufwärts, sondern bewegen uns abwärts. Ja, eine Lithium-Ionen-Batterie hat eine sehr viel geringere Dichte als Öl, Gas oder Kohle. Und er sagt, und das zweite ist, die Stoffe, die wir jetzt abbauen, die werden nicht verbrannt. Das löst sich nicht in Rauch auf, sondern wird in Batterien quasi installiert und lässt sich theoretisch wiederverwerten. Und er sagt, und drittens, und da, das hast du eben schon kurz so angedeutet, ist sozusagen unklar, ob die Länder, die das gewinnen, ja, wo das die wir eben genannt haben, ob die das wirklich weitermachen wollen, weil das ein sehr, sehr anspruchsvolles Geschäft ist. Selbst wenn sozusagen die Wissenschaft dahinter, die Chemie dahinter ist relativ einfach, aber die Gewinnung, Wasser hast du eben schon genannt, und vieles andere, also der Preis, den man dafür bezahlt, der ist so hoch, dass nicht klar ist, zumindest nach Conway, ob das ernsthaft etwas ist, was Zukunft hat. Darüber habe ich so noch nie nachgedacht.
Ja, ich vermute schon. Also ich denke, dass da ist ein solcher Boom entbrannt. Ja, also gerade da auf der Puna-Ebene. Und da sind also die Interessen der Welt versammelt. Mhm. Ja, so wie wenn es im Kongo um Diamanten geht, ja, jeder da irgendwo seine Warlords und alles Mögliche hat, ja, weil es einfach zu wichtig ist und jeder das haben will, obwohl Diamanten nicht ganz so wichtig sind wie Lithium. Aber davon hängt es ja nicht ab. Ne? Gold ist auch ein wichtiger Industrierohstoff, aber die große Gier nach Gold ist ja wesentlich älter als die industrielle Verwendung von Gold. Es gibt also auch ziemlich irrationale Gründe, warum etwas sehr wertvoll sein kann und warum man also gigantische Anstrengungen macht, es zu gewinnen und immer tiefere Stollen in die Erde reintreibt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es da irgendeinen Knick gibt oder da verstehe ich auch seine Gedanken nicht, dass man damit aufhören wird, sondern man braucht eigentlich immer bessere und umweltschonendere Verfahren, um das zu gewinnen, weil man sich auch die Negativ-Schlagzeilen nicht leisten kann. Normalerweise sind die Firmen, die da das Lithium abbauen, da kommst du nicht rein. Da darfst du nicht zugucken. Also die haben da überhaupt kein Interesse daran, dass du siehst, was die da machen. Die sagen zwar alles, nee, das hat keinen Einfluss auf den Grundwasserspiegel und so, aber sie verheimlichen dir auch weitgehend, was sie da tun.
Ja, ja, absolut. Ich meine, wenn man dann auch mitkriegt, ne, in Amerika werden alte Lagerstätten wieder in Betrieb genommen und so weiter, ja, für diesen Mineralienwettlauf des 21. Jahrhunderts. Und dann hast du ja auch die Frage, es geht ja nicht nur um die Rohstoffe, von denen China, glaube ich, also ich glaube, was Batterien angeht, 80% der Produktionskapazitäten kontrolliert derzeit China. Mhm. Es geht auch eben um die Frage, wer produziert das? Und auch da sind die unendlich weit vorne, da sind wir komplett abhängig. Nur an einem Punkt, so beschreibt Conway, das ist sozusagen dieser Wettlauf, der da gerade stattfindet, gut. Die Konkurrenz, die da gerade entsteht, hat dazu geführt, dass zwischen, ich glaube, in den letzten 10 Jahren im Wesentlichen sind die Preise für Batterien, das war mir auch nicht klar, inflationsbereinigt um fast 90% zurückgegangen. Mhm. Ne? Das heißt, da kann man sehen, was passiert, wenn sozusagen der Markt funktioniert.
Mhm. Ich frage mich auch, ob diese Rivalität, die wir jetzt haben, ne? Also der Westen ist bei Halbleitern ganz, ganz weit vorne. Ne? Mhm. Ich sag nur Taiwan. Und auf der anderen Seite sind die Chinesen bei der Batterie ganz, ganz weit vorne. Und ich denke mir immer, im Zeitalter moderner Industriespionage kann das alles doch nur eine Frage der Zeit sein, bis die jeweilige Seite im jeweiligen Bereich aufgeholt hat. Ich glaube nicht, dass das jetzt über Jahrzehnte so weitergehen wird.
Ja, es ist auf jeden Fall, wird's alles kompetitiver. Und das Gleiche hast du interessanterweise zum Schluss noch kurz, das lernst du auch da beim Thema Sand. Ja, das ist irre. Abgesehen von Sauerstoff kommt in der Erdkruste nichts häufiger vor als der Hauptbestandteil von Sand, nämlich Silizium. Ja, und wenn du dann sozusagen dich mal hinkniest, so beschreibt er das sehr schön, und dir mal so ein Sandkorn, ja, und wenn du jetzt die Füße gerade im Sand hast, ja, die mal genauer anguckst, mhm, dann siehst du, dass du, er sagt es so schön, du versinkst in einem Universum der Komplexität, weil es gibt eben ganz grobe, kantige Körner, die sich sehr gut zum Bauen eignen, dann gibt es Meersand und so weiter, dann mischt man Sand und kleine Steine mit Zement, ja, dann hast du plötzlich Beton und so weiter, mhm, der ja so wichtig ist als Fundament für unsere Städte. Wenn man dann Sand schmilzt, bei ausreichend hoher Temperatur hast du plötzlich Glas, mhm, und so weiter, ja, ohne Silizium könntest du keine Computerchips bauen und so weiter. Also Sand ist unvorstellbar wichtig und er beschreibt eben, dass es mittlerweile in manchen Winkeln der Erde Sandmafias gibt, mhm, die um Siliziumkörner, mhm, kämpfen und dafür auch Leute umbringen und die nachts Strände und Flussbetten abgraben und den Sand schmuggeln, ja, und auf dem Schwarzmarkt verkaufen, ja, und so weiter. Und
auch all diese Touristen, die immer meinen, sie müssten aus dem Urlaub Sand mitnehmen und in Reagenzgläser füllen und sich in die Schrankwand stellen. Na, ich glaube, in Sardinien ist das schon an manchen Stränden inzwischen verboten. Da wird darauf geachtet, dass man keinen Sand mitnimmt.
Genau.
Und wir hatten ja am Anfang angefangen, ne, mit dem wunderschönen, schmulzigen Lied, ich habe noch Sand in den Schuhen von Hawaii. Das, richtig, fällt ja heute eigentlich unter Rohstoffschmuggel. Ich weiß nicht, wie es auf Hawaii aussieht, aber auf Sardinien, ja, würde das aber sofort, ja,
es ist unter Strafe.
Größtes,
es ist unter Strafe.
Ja. Genau.
Ja. Ja, ja, absolut. Absolut. Was ich auch nicht wusste, für dich, der Zoologe meines Herzens, Richard. Also ich habe gelernt in diesem Buch, je weißer und wärmer der Strand ist, desto unappetitlicher wird's eigentlich.
Ja, klar. Der Kotfaktor nimmt zu.
Ja. Ja,
genau. Also man fragt sich doch immer, ne, ich war ja mal lange Zeit auf den Philippinen und wenn man sich diese ganz, ganz, ganz weißen Strände anguckt, die auch noch in dem Jahr 1999, als ich da war, unglaublich weiß waren. Mhm. Weil vorher hatte El Niño gewütet, ja, und hatte die ganzen Korallenriffe zerstört. Ja, und das wird dann fein gemahlen, ja, und das ist das, was zu diesem wunderbar weißen Sand führt, der übrigens jetzt als Industrierohstoff überhaupt nicht zu gebrauchen ist.
Mhm,
und
genau.
Was einen nicht unerheblichen Teil davon ausmacht, ist Papageienfische. Die kannte ich schon als Kind, weil da hatte ich so ein eindrucksvolles Foto von deren Gebiss gesehen. Das, okay, ist so, das sieht ganz hübsch aus. Das sind so lauter Schichten. Wie Keramik sieht das eigentlich aus. So richtig so geriffelte Keramik. So sieht deren Gebiss aus und damit können die halt die Korallen abknabbern.
Okay.
Ja, und wenn sie das abknabbern, dann wird am Ende das Ganze als Kot auch wieder, also sozusagen Korallenkot, wird das auch wieder ausgeschieden.
Also was reinkommt, kommt irgendwo auch wieder raus.
Wieder raus, genau. Und man kann also sagen, in gewisser Weise sind diese schneeweißen Sandstrände die Kothaufen, ja, der Korallenfische.
Das ist schön.
Also der Papageienfische in diesem Fall.
Ja, ja, super.
Ja.
Das beschreibt, ich glaube, Ferdinand von Schirach in seinem letzten Buch, das ich sehr empfehle aus Sommerlektüre. Da geht es genau darum. Und es ist auch der Grund, warum er sagt, es ist so ekelhaft, irgendwie an so einem Strand rumzulegen.
Du willst mir nur schlechte Laune machen, weil ich so angefangen habe.
In Papageienfisch genau. Herum. Ja.
Ja.
Ja, in diesem Sinne, Richard.
Werden wir jetzt alle, die den Podcast gehört haben und am Strand liegen, ja, sich dreimal umschauen, in was sie da eigentlich liegen. Aber man kann sagen, je unappetitlicher der Strand aussieht, so graubraun und sowas, umso geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass es sich dabei um Fischkot handelt.
Das ist die gute Nachricht.
Würde ich auch sagen. Ein Loblied auf uselige braune Strände.
Richard, ja, danke dir sehr.
Ich dir auch.
Es hat Spaß gemacht.
Ja.
Genieß den Rest vom Sommer und wir hören uns nächste Woche.
Ja, du auch. Lies weiter schlaue Bücher und wir reden drüber. Ja.
ich sag dir Bescheid. Okay. Ja, danke dir sehr. Bis dann.
Ja, tschüss.
Alles Liebe dir. Ciao.
Eine Produktion von M hoch 2 und Podstars bei OMR im Auftrag des ZDF.